HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Der Umgang mit Trauernden gestaltet sich oft schwierig. Manch einer ist verunsichert, hat Angst, in der Situation nicht die richtigen Worte zu finden. Warum ist da dieses Gefühl der Hilflosigkeit? Kann man trauernden Menschen überhaupt richtig begegnen? Oder gibt es hier kein richtig und falsch? Lieber nichts sagen als was Falsches. Charlotte Schönberger macht sich für Camino in HR2 Kultur auf die Suche nach Antworten. Trauernde erzählen im Gespräch, welche Worte und Gesten sie getröstet, welche sie aber auch verletzt und verärgert haben.
Liebe Tina.
Meine Freundin hat ihren Vater verloren. Er ist bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Als ich davon erfahre, bin ich betroffen. Ich bin zu dem Zeitpunkt nicht in der gleichen Stadt wie sie und wir kennen uns noch nicht sehr lange. Trotzdem möchte ich ihr natürlich mitteilen, wie leid es mir tut. Aber wie? Ich versuche es mit einem Brief.
Es tut mir leid.
Das klingt banal. Das sage ich auch, wenn ich jemandem auf den Fuß trete.
Mein Beileid.
Ach, das ist doch nur eine blöde Floskel.
Melde dich, wenn du was brauchst.
Natürlich braucht sie was. Sie hat ihren Vater verloren. Und jetzt soll sie mir noch sagen, was? Vielleicht doch lieber kein Brief. Ich könnte mich auf den Weg machen und bei ihr zu Hause vorbeifahren. Aber dränge ich mich dann nicht auf? Vielleicht will die Familie unter sich sein. Oder soll ich anrufen? Und was sage ich dann? Da würden mir doch genauso die Worte fehlen. Ich überlege und überlege, aber ich komme nicht weiter. Und plötzlich stelle ich fest, dass ich Tina nicht mehr nah bin, sondern mich immer weiter von ihr entferne. Haben nur wir jungen Leute ein Problem damit, mit Trauernden richtig umzugehen? Einfach, weil uns der Tod noch nicht so oft begegnet ist? Ich spreche mit Sabine Kohmann. Sie leitet das Kinderhospiz in Baden-Baden und erlebt täglich, wie junge und ältere Menschen mit Trauernden umgehen. Ich schildere ihr mein Problem.
Darf ich fragen, wie alt ist denn?
25.
Ja, okay, dann sind sie so alt. Mein Sohn ist 25, ja. Ich würde mal behaupten, die meisten Erwachsenen würden genauso dastehen. Und die Angst, die Berührung, Trauernden zu begegnen. Was ist richtig, was ist falsch? Das haben die meisten Menschen. Die Empathie, die dann mitschwingt, ich kenne den Verstorbenen vielleicht gar nicht so gut, aber ich sehe den Schmerz des Gegenübers. Und das ist ja das, was uns Menschen dann so auszeichnet, dass ich dann mitschwinge in der Empathie, wenn ich die Betroffenheit, den Schmerz, die Trauer des anderen sehe und davon berührt werde. Und dann fehlen mir manchmal die Worte.
Okay, also doch nicht nur ein Problem meiner Generation. Durch Sabine Kohmann und meine Recherchen komme ich in Kontakt mit älteren Trauernden. Mit manchen spreche ich. Manche mailen mir nur, was sie nach dem Tod eines geliebten Menschen erlebt haben. Zum Beispiel ein Vater, dessen 3-jährige Tochter durch einen Unfall ums Leben kam. Das war vor 30 Jahren.
Bei manchen, die sich damals nicht gemeldet oder nur sehr kurz gemeldet haben, ist die Beziehung bis heute belastet, würde ich sagen. Zum Beispiel haben alte Freunde, die ich schon seit meiner Jugend kenne und die für mich so etwas wie Alternativeltern waren, nach dem Tod unserer Tochter ein Telegramm geschickt. Ein Telegramm war schon seltsam und befremdlich. Darin standen nur wenige Sätze, sinngemäß furchtbares Ereignis, wollen helfen und trösten, wissen aber nicht wie. Ich empfand das damals so, als ob mir jemand seine eigene Hilflosigkeit auflädt. Oder als müssten wir dafür Verständnis haben, dass jemand nur 3 Sätze schreiben kann. Das hat mich sehr verletzt. Es gab bei mir und meiner Frau die unbewusste Erwartung, dass enge Freunde in irgendeiner Weise unseren Schmerz teilen oder einfach nur da sind.
Und eine Mutter, deren 20-jähriger Sohn auf der Autobahn gestorben ist, schreibt mir:
Ich sehe es in den Gesichtern. Dieser Bruchteil von Sekunden, bevor man seine Mimik im Griff hat. Am liebsten wäre man mir nicht begegnet. Man fühlt sich nicht wohl mit mir. Gerade so, als ob Unglück ansteckend ist.
Und wenn es dann doch zu einem Gespräch kommt, befremdet es sie, wenn manche die Sorge um ihr eigenes Kind in den Mittelpunkt stellen. Viele erzählen dem Trauernden offenbar auch ausführlich von den eigenen Trauergeschichten. wie es war, als der Vater oder die Oma gestorben ist, auch wenn das schon Jahre her ist. Ich muss an den Film PS Ich liebe dich denken, in dem es um eine jungverwitwete Frau geht. In einer Szene wird überspitzt dargestellt, wie absurd es sein kann, wenn Menschen Parallelen zu ihrem eigenen Leben ziehen.
Noch irgendwas zu trinken? Mein herzliches Beileid.
Danke.
Was war die Ursache?
Hirntumor.
Na toll. Das ist eine tolle Urne. So kreativ wäre ich auch gern. Ich habe meinen Hund in einer Lautsprecherbox beerdigt. Kann man nicht vergleichen.
Ich möchte gerne wissen, was das Richtige gewesen wäre. Was sich meine Freundin Tina von ihrem Umfeld, von mir, gewünscht hätte, als ihr Vater starb. Inzwischen haben Tina und ich uns schon ein paar Mal nach dem Tod ihres Vaters gesehen. Ich rufe sie an, erzähle ihr, dass ich viele Fragen zu dem Thema habe und ich mich für einen Radiobeitrag damit beschäftige. Ich sage Tina auch, dass sie der Anlass dafür war, dass ich mich jetzt intensiver mit unserer Trauerkultur auseinandersetze. Sie findet das gut und will mir bei der Suche nach Antworten helfen.
Hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dich zu sehen.
Wir setzen uns in die Küche in ihrem Elternhaus, trinken Tee und nähern uns langsam einander an.
Als ich davon erfahren habe, dass dein Vater gestorben ist, war ich irgendwie total unsicher, auf welchem Weg ich dir jetzt überhaupt mitteilen soll, dass es mir leid tut. Also ich habe mich schwer damit getan, einen Brief zu schreiben, aber über Facebook wollte ich dir auch irgendwie auf keinen Fall schreiben.
Facebook finde ich auch ein bisschen, wobei es eigentlich, wie soll ich sagen, derjenige freut sich einfach über jede Form des Beileides, einfach zu wissen, jemand denkt an mich. Und ich glaube, dass man sich über die Form und den Moment gar nicht so viel Gedanken machen muss. Und wenn man das Gefühl hat, ich rufe die Person jetzt einfach an, die wird einem schon sagen, wenn sie gerade nicht telefonieren will.
Tina erzählt mir, dass ihre engsten Freundinnen nach dem Tod ihres Vaters für sie da waren und sie durch die schwere Zeit hindurch begleitet haben. Es gab allerdings auch andere, die, wie ich, mit der Situation überfordert waren.
Bei manchen hatte man den Eindruck, man selbst hätte jetzt irgendwie eine Krankheit oder so und man müsste irgendwie besonders behandelt werden. Mit dem Tod umgehen zu können, bedeutet einfach, dass man sich das bewusst machen kann, dass es auch traurige Erlebnisse im Leben gibt, dass es endlich ist irgendwo, dass Glück nicht selbstverständlich ist. Das passt halt bei manchen Leuten nicht ins Lebenskonzept. Das kann man nicht im Facebook posten, irgendwie.
Ich habe 44 Freunde, alles ist in Butter. Darunter auch mein Kumpel und der Nachbar meiner Mutter. Und heute ist wieder einer dieser wundervollen Tage. Ich bekomme eine brandneue Freundschaftsanfrage. Ich glaub, das ist das Mädel von der Supermarktkasse. Klar, dass ich mir die nicht entgehen lasse. Ist doch super, wenn man in der großen Stadt möglichst viele Freunde hat.
In den sozialen Netzwerken betteln wir um Likes. Wir lachen auf Fotos in die Kamera und umarmen entfernte Bekannte, als seien sie die besten Freunde. Unser Leben soll so aufregend, einzigartig und erfolgreich erscheinen wie nur möglich.
Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, hab ich keine Ahnung, wie es mir geht. Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, weiß ich nicht, ob sich die Welt noch dreht.
Tod ist halt nicht schick oder hip. Also vielleicht ja, die Umstände können noch spektakulär und tragisch sein. Das ist dann noch das, mit was man sich gerne beschäftigt, weil das irgendwo einen Unterhaltungswert hat oder vielleicht auch jemanden schmückt, weil er was Tragisches erlebt hat. Aber die Zeit danach, also die Abwesenheit der Person, das ist unspektakulär.
Ich schau mir auch so gern alle Fotos an, mein Versicherungsvertreter am Ballermann. Blau oben ohne mit einer Tüte in der Hand. Ich hab den zuerst gar nicht wiedererkannt.
Ups. Und da gehört jetzt nicht dazu, dass ich jetzt gerade daheim sitze, keine Lust habe rauszugehen und meine Haare 2 Tage nicht gewaschen habe. Wenn man trauert, dann ist man manchmal einfach, hat man keine Lust, was zu machen und ist gerade vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil man gerade nicht so viel zu sagen hat in dem Moment.
Nachdem ich wieder zu Hause bin, klicke ich mich durch Facebook. Plötzlich stoße ich auf eine Seite, die ich so noch nicht kenne. Auf den ersten Blick ist sie wie jedes andere Facebook-Profil auch. Auf dem Profilfoto auf der linken Seite ist ein lachendes Mädchen. Auf dem Titelbild hinter dem Profilfoto ein rotes Mondfeld im Sonnenuntergang. Erst beim genauen Hinschauen fällt mir auf, dass vor dem Namen der Person, Elisa S., das Wort Gedenkseite steht. Elisa S. lebt nicht mehr. Da ist er also doch, der Tod, in der schönen, heilen Netzwerkwelt. Ich scrolle die Timeline der Gedenkseite herunter. Fotos der Verstorbenen, Videos von ihren Tanzauftritten, die ihr Vater gepostet hat, sind dort zu sehen. Und darunter jeweils Kommentare von Facebook-Nutzern.
War sie zu perfekt für diese Welt?
Dahinter das Symbol eines gebrochenen Herzens.
Warum musste sie so früh gehen?
Dahinter ein Smiley mit heruntergezogenen Mundwinkeln.
In Gedanken bei euch.
Dahinter ein Smiley mit tränenden Augen. Ich stoße bei Facebook auf weitere Seiten, die sich mit Tod und Trauer auseinandersetzen. Einige sind wie die von Elisa S., auf denen mit Fotos und Videos an die Verstorbenen erinnert wird. Auf anderen Seiten finde ich Texte, Gedichte und Lieder zum Thema Trauer. Das Lied »Haltet die Welt an« entdecke ich auf einer Seite mit dem Titel »In lauter Trauer«. Silke Shimura hat das Lied gepostet. Neben der Facebook-Seite pflegt sie einen Blog, eine Art Online-Tagebuch. Auf inlautertrauer.de veröffentlicht sie Einträge, die sich mit dem Thema Tod beschäftigen. Dort lese ich auch, dass vor 4 Jahren ihr Freund Julian während eines gemeinsamen Urlaubs in Nepal plötzlich gestorben ist. Einfach umgekippt. Die Todesursache konnte nicht geklärt werden. In Texten wie »Meine Freundin, die Traurigkeit« oder »Silvester«, »Ein Jahr ohne dich« beginnt, verarbeitet sie das Geschehene und teilt ihre Gedanken mit ihren Lesern. Zu Silvester schreibt sie:
»Während alle um mich herum meinten, Hoffnung verbreiten zu müssen, indem sie mir sagten, dass dieses schreckliche Jahr nun endlich vorbei sei und das nächste auf jeden Fall besser würde, wollte ich es einfach nicht haben. Dieses neue Jahr. Denn was sollte da bitte besser werden? Julian würde doch weiterhin tot sein. Er würde sogar noch weiter entfernt sein, zeitlich gesehen. Ich war nicht bereit dafür, in ein neues Jahr zu gehen, in dem es Julian nie gegeben hatte. Ein Teil von mir saß noch immer in Nepal bei Julian und versuchte zu begreifen, was eigentlich passiert war.
Warum entscheiden sich Trauernde dafür, ihre Gefühle und Gedanken so vielen, auch unbekannten Menschen, zugänglich zu machen? Ich verabrede mich mit der Bloggerin Silke Shimura. Sie erzählt mir, dass der Tod ihres Freundes ihr etwas bewusst gemacht hat.
Dadurch habe ich ja selbst auch erlebt, wie schwierig es für mein Umfeld war und wie schwierig das eben in unserer Gesellschaft allgemein ist, mit Trauer umzugehen. Und hatte dann eben auch schon relativ früh das Bedürfnis, da mehr drüber zu reden, weil ich eben denke, dass es hilfreich ist, wenn das Thema Trauer eben weniger ein Tabuthema ist.
Ist es auch für dich in Ordnung zu wissen, dass das sehr viele Menschen lesen können, diese auch teilweise sehr persönlichen Gefühle?
Ja, also dieser Schritt, damit rauszugehen in die Öffentlichkeit, war schon auch ja eine Überwindung, weil ich wusste ja nicht, was kommt da zurück. Und mich wirklich so zu zeigen, wie ich auch bin. Gleichzeitig ist es für mich dann eben gerade dadurch, dass ich so persönlich schreibe, auch immer wieder sehr bewegend und sehr, sehr berührend, was ich da in Rückmeldungen bekomme, weil es ja eben auch echt ist. Also.
Mhm. Meinst du, es ist vielleicht auch leichter für andere Leute, auch Beileidsbekundungen einfach zu schreiben im Internet, wo man jetzt nicht sozusagen das direkte Gegenüber hat?
Ja, ich glaube, das ist einfacher, weil man kann dann irgendwie kurz betroffen sein, man kann seinen weinenden Smiley dahin setzen und dann kann man das wegklicken und was anderes machen. Wenn man jemandem gegenübersteht, der in Trauer ist, dann ist man damit natürlich auf eine andere Art konfrontiert auch. Dann ist man mit dieser überwältigenden Traurigkeit, Verzweiflung und auch mit so einer Hilflosigkeit konfrontiert. Und das ist definitiv schwerer, ja.
Und woran könnte das liegen?
Ja, also ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, dass wir eben diese Rituale, die es mal gab, alle abgeschafft haben, mehr oder weniger. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass weniger Leute als früher sich der Kirche zugehörig fühlen. Ich habe das auch so erlebt, dass nach der Trauerfeier war so eine Leere. Da wusste ich auch nicht, wie geht's jetzt weiter, und die Leute in meinem Umfeld halt eben auch nicht. Und früher gab es da halt dann irgendwie nochmal, ich glaube, Gedenkgottesdienste im Abstand von keine Ahnung wie viel Wochen, und jetzt gibt es einfach halt nichts. Es gibt eine Trauerfeier und das war's. Also da kann man sich dann auch an nichts festhalten irgendwie. Also so habe ich das erlebt.
Rituale könnten Nachbarn, Freunden und Angehörigen dabei helfen, immer wieder auf den Trauernden zuzugehen. Eine Pfarrerin erzählt mir, dass es früher auf den Dörfern üblich war, dass die Leute zu dem Haus des Verstorbenen kamen, um sich von dem dort aufgebahrten Toten zu verabschieden. Außerdem brachten sie vorgekochtes Essen und selbstgebackenen Kuchen mit, damit die Trauernden sich nicht auch noch um die Mahlzeiten kümmern mussten. Die Rituale gaben einen gewissen Rahmen vor. Ich muss wieder an Tina denken. Als ich mit ihr das Interview geführt habe, fingen die Glocken der Dorfkirche plötzlich an zu läuten.
Ja, wenn jemand gestorben ist, dann haben wir auch so einen bestimmten Glockenton, den man dann hört.
Das war auch, als dein Vater gestorben?
Ja, ja. Wo ist es halt, die Leute jetzt wegen ihm? Und es hat es so endgültig gemacht. Also wenn schon so eine Kirchturmglocke läutet, dann weiß man halt, okay, das ist jetzt wirklich passiert. Und es war so ein Zeichen, was man halt wirklich hören konnte. Also was definitiv sagt, der Mensch ist halt nicht mehr da. Und auch irgendwie feierlich und schön, weil er ja hier in dem Dorf groß geworden ist. Auch so ein Teil der Abschiedszeremonie irgendwo.
Früher gab es noch das Trauerjahr, in dem Angehörige, gekennzeichnet und geschützt durch schwarze Kleidung, offiziell die Zeit hatten, mit dem Verlust umzugehen. Viele Trauernde heute haben offenbar das Gefühl, gleich wieder funktionieren zu müssen. So beschreibt es mir auch die Bloggerin Silke Shimura.
Also was ich viel erlebt habe, war, dass am Anfang so bei der Trauerfeier gesagt wurde, ich bin für dich da und so, und dass die Menschen natürlich sehr mitgefühlt haben und sehr betroffen waren auch. Und dann kam eben irgendwann so der Moment, wo es dann aber für viele sozusagen gut war oder wo vielleicht das Gefühl da war, es reicht jetzt, es muss jetzt auch mal wieder besser werden. Und dieser Moment war nach ein paar Monaten, also es war natürlich unterschiedlich bei verschiedenen Menschen, aber für mich war der auf jeden Fall viel zu schnell, und dann hatte ich eben das Gefühl, sehr alleingelassen zu sein damit.
Es ist nicht zu beschreiben, wie kalt und leer es ist. Ich versuche nicht zu zeigen, wie sehr ich dich vermiss. Meine Freunde tun ihr Bestes, aber das Beste ist nicht gut genug für das, was nun mir warst. Hat diese Welt kein Substitut, dies ist ein Akt der Verzweiflung, ein stummer Schrei eines Menschen voller Leid. Seine Wunde, die mich heilt, es ist ein letzter Kampf gegen das, woran es liegt. Wie ein Vogel mit nur einem Flügel, der bestimmt nicht fliegt. Bei Gott, es fehlt ein Stück, haltet die Welt an. Es fehlt ein Stück, sie soll stehen.
Was Silke Shimura erzählt, hat meine Freundin Tina ganz ähnlich erlebt.
Dann kamen oft so diese Floskeln, ja, Zeit heilt alle Wunden. Natürlich hilft Zeit, aber so das Thema abzutun oder halt zu sagen, ja, das war ja bestimmt total tragisch, aber jetzt geht's ja wieder total gut. Also viele haben dann, Quatsch, nicht viele, aber manche haben dann einfach mir suggeriert, dass sie jetzt einfach nur sehen wollen, dass es mir wieder total gut geht und diese trauernde Seite von mir einfach nicht haben wollen, also nicht wahrnehmen wollen.
Viele, sagt Silke Shimura, wollen einem vor allem darin unterstützen, dass die Trauer möglichst schnell verschwindet.
Ja, es gab viele Ratschläge, was ich machen könnte. Also so in der Art, mach doch mal mehr Sport, dann geht's dir besser oder sowas. Das fand ich schwierig dann, also weil ich mich da in meiner Trauer auch nicht gesehen habe.
Denn wie viel Zeit jemand braucht, um den Verlust zu verarbeiten, ist offensichtlich sehr individuell. Es ist schon unglaublich, was Trauernde gesagt bekommen, um die Trauer abzukürzen oder kleiner zu reden.
Es hat mich vor den Kopf gestoßen, wenn Leute versucht haben, den Tod meines Vaters irgendwo auf einer Skala einzuordnen. Also wie wenn es so eine Tragikskala gäbe, dass man sagt, ja, du warst jetzt noch relativ jung, aber auch schon erwachsen, deswegen ist es ja jetzt nicht ganz so tragisch. Wenn jetzt dein Vater gestorben wäre, als du 10 warst, dann wäre es nochmal viel schlimmer gewesen. Dann finde ich das einfach total fehl am Platz. Ich denke, das hängt immer von der Verbindung, von dem Verhältnis ab, was man zum Menschen hat. Wie schlimm das jetzt für einen ist. Jemand anderes kann einem nicht sagen, was man fühlt oder wie schlimm das jetzt sein sollte. Man kann Trauer nicht definieren oder einordnen. Das funktioniert einfach nicht.
Was mich wirklich sehr verletzt hat, war, dass mir von Anfang an so gesagt wurde, weil ich ja eben sehr jung bin, also ich war 30, als mein Freund gestorben ist, wie gut, dass du noch so jung bist, dann kannst du wieder wen Neues finden und dein Leben irgendwie nochmal leben. Und das hat mich schon sehr verletzt. Also weil das einfach überhaupt nicht zu meiner Realität passte und weil es für mich im Gegenteil eigentlich ganz schlimm war, dass ich noch so viele Jahre vor mir hatte, in denen ich mit diesem Verlust leben musste.
Durch die vielen Gespräche und Unterhaltungen mit Trauernden bin ich inzwischen sensibilisiert. Sensibilisiert dafür, welche Floskeln und Sprüche ich, trotz Unsicherheit, herunterschlucken sollte. Und welche Aussagen mehr verletzen als helfen. Aber ich habe auch erfahren, was Trauernde unterstützen kann.
Was mir auf jeden Fall geholfen hat, waren Menschen, die einfach nur da waren, die zu mir gekommen sind und das mit mir auch ausgehalten haben, die Trauer. Mir hat es auch sehr geholfen, wenn jemand da auch ganz offen und ehrlich war und eben auch gesagt hat, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und was ich sehr schön fand, war, wenn Menschen dann auch mit mir ihre Erinnerungen an Julian geteilt haben und eben wirklich diesen Raum zu bekommen für meine Trauer. Das hat mir sehr geholfen.
Ich fand es so toll, dass manche einfach gekommen sind, ein paar Tage danach. Ich meine, was soll man dazu auch groß sagen? Es ist jetzt nicht so, dass es einer auf einmal erklären müsste oder dass man mit einer bestimmten Aussage jetzt nur dahin dürfte, wenn man dem das erklären könnte. Darum geht es nicht. Es geht darum zu signalisieren, dass man es mitträgt irgendwo und dass man für den Menschen da ist und dass man ihm zuhört und ihm beisteht in dem Moment. Aber der erwartet jetzt keine Offenbarung von einem, wie er jetzt damit umgehen soll oder so. Ich glaube, das muss man sich klar machen.
Man kann denjenigen nicht irgendwie retten oder man kann es nicht gut machen für den. Das kann man nicht. Man kann nicht irgendwas Richtiges sagen, was denjenigen da rausholt. Man kann einfach nur da sein.
Vor einem Jahr ist die Mutter eines Bekannten gestorben. Wir waren in der Jugend Freunde. Auch bei ihm habe ich mich bis heute nicht gemeldet. Mir fehlten die Worte. Ich habe mich gedrückt. Genauso wie bei Tina. Jetzt, während meiner Recherchen zu dieser Sendung, denke ich immer wieder an ihn und an seine Mutter, die ich sehr gemocht habe. Weil er 600 Kilometer von mir entfernt wohnt, kann ich mich nicht einfach mit ihm verabreden. Ich beschließe, ihm zu schreiben. Nicht per Mail oder per WhatsApp. Ich gehe in die Stadt und kaufe eine Karte. Es ist eine schwarz-weiße Karte mit kleinen gezeichneten Blumen. Wieder setze ich mich an meinen Schreibtisch. Ich fange an zu schreiben und merke, dass ich dieses Mal keine Angst habe vor den Buchstaben, die sich auf dem Blatt vor mir zu Worten und Sätzen formen. Lieber Sebastian, ich habe letztes Jahr sehr oft an dich gedacht. Und an deine Mutter. Und noch immer fehlen mir die Worte, um dir das zu schreiben, was ich fühle. Ich habe deine Mutter sehr gemocht. Wenn ich durch unser Dorf fahre, muss ich oft daran denken, wie warmherzig sie einem immer begegnet ist.
Ich weiß nicht, ob es gut ist, was ich hier von mir gebe. Ich versuche einfach so ehrlich wie möglich auszudrücken, was ich fühle und was mich mit seiner Mutter verbunden hat. Und als ich die Karte zum Briefkasten bringe, spüre ich, wie nah ich diesem alten Bekannten plötzlich bin. Und irgendwie auch mir selbst.
Lieber nichts sagen als was Falsches, vom schwierigen Umgang mit Trauernden. Sie hörten eine Sendung von Charlotte Schönberger.